SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen aus Berlin, SWR 1 Leute mit Klaus Wobereit. Hallo Herr Wobereit.
Hallo, schönen guten Morgen.
Freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie hatten den kürzeren Anreiseweg als wir heute Morgen.
Das stimmt, ich wohne ja um die Ecke hier praktisch. Also, und die Stadt ist leer, weil hier Ferien sind und deshalb war es kein Problem, hierher zu kommen.
Also wir freuen uns ja sehr, dass Sie da sind, Herr Wobereit. Aber ich habe mich gefragt, wieso ist Herr Wobereit um die Zeit in der Stadt? Sind Sie nicht in den Ferien oder machen Sie das dann immer außerhalb, weil Sie ein bisschen freier sind, was das angeht?
Na, das Schöne ist, dass ich ja jetzt sowieso jeden Tag Urlaub habe. Und ich finde Berlin im Sommer besonders schön, weil die Stadt ist dann leerer. Also man kann sich besser bewegen, ist entspannter und das Wetter ist hier meistens auch ganz gut und woanders ist voll. Also wenn ich kann, dann gehe ich eher so im November oder im Januar bisschen weiter weg, wo Sonne ist. Aber jetzt bin ich eigentlich sehr gerne in Berlin.
Ja, also genießen Sie die Stadt. Das ist heute auch ganz, ganz einfach. Strahlender Sonnenschein und wir sitzen hier oben im 14. Stock, haben wirklich eine tolle Aussicht über die ganze Stadt. Sie haben den Sahneplatz und können hier bis zum Fernsehturm schauen. Macht das eigentlich noch was mit Ihnen, diese Aussicht? Oder ist das schon für Herrn Wobereit normal?
Nö, normal nicht, weil man sich ja nicht immer auf dieser Höhe bewegt. Wir haben jetzt auch einen neuen Aussichtsplattform bekommen, da im EUREF-Gelände, in dem ehemaligen Gasometer, da guckt man auch über die ganze Stadt. Das hat schon immer noch etwas Faszinierendes. Mir ging es früher mal so, wenn ich im Flieger nach Berlin zurückkehrte und dann die Stadt gesehen habe und habe gedacht, oh Mensch, dafür bist du verantwortlich, das ist auch deine Stadt. Das macht einem schon das Herz auf.
Apropos, Herr Wobereit, vorstellen müssen wir Sie eigentlich nicht. Sie waren von 2001 bis 2014 regierender Bürgermeister von Berlin. Seit 10 Jahren sind Sie jetzt nicht mehr aktiv in der Politik. Abgesehen jetzt mal von den schönen Sommertagen hier, wie lebt man eigentlich als ehemaliger Regierender in seiner Stadt in Berlin?
Naja, eigentlich wie jeder andere Rentner. Ne? Man hat sich dann nur noch um sich selbst zu kümmern. Das ist für jemanden, der ja nur auch 7 Tage die Woche fast 24 Stunden zuständig war, etwas Besonderes, sich selbst zu organisieren. Das muss man anfangs dann auch erstmal noch mal ein bisschen neu lernen. Ging aber eigentlich reibungslos. Ja, und dann hat man seinen Alltag. Ich versuche etliches an Sport zu machen und gute Leute zu treffen und alles, was man so macht, seinen Haushalt zu führen und so weiter und so fort.
Wenn Sie in Urlaub fahren, Herr Wobereit, fahren Sie eigentlich auch mal woanders hin? Also so zum Beispiel in Südwesten zu uns, weil wir sitzen ja jetzt hier in Berlin, schauen schön über die Stadt, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die sind unten im Südwesten, die wollen natürlich auch mal wissen, hat der Wobereit eigentlich einen Bezug zu Baden-Württemberg?
Also ich dachte eigentlich, SWR ist international unterwegs.
Sowieso, also das auch. Also davon abgesehen.
Nein, ich bin gerne in Baden-Württemberg. Liegt ja natürlich auch daran, dass mein Lebenspartner lange in Baden-Württemberg, in Sulzbach, Moosbach gewohnt hat, in Heidelberg studiert hat. Und deshalb ist natürlich Familie auch noch da. Die Schwester meines Partners, die lebt jetzt in Schwäbisch Hall, war lange auch beruflich in Heilbronn tätig. Also ich war sehr häufig dann auch aus familiären Gründen in Baden-Württemberg.
Aber Urlaub nicht?
Na, Urlaub auch natürlich. Ich erinnere mich noch, weil es schon ewig her, aber toll. Schauinsland, Freiburg da also beispielsweise oder der Kaiserstuhl. Nee, also doch.
Herr Wobereit, im Herzen bleibt man irgendwie immer Politiker, auch wenn man schon 10 Jahre Politrentner ist, oder?
Das ist so. Ich habe ja 30 Jahre lang aktive Politik betrieben und das wird mal auch nicht mehr los. Und ich bin politischer Mensch nach wie vor. Der Unterschied ist nur, man guckt ja von außen das mit einer gewissen Distanz. Man weiß ja sowieso alles besser als die jetzt Agierenden. Dann ärgert man sich mal auch mal ganz kräftig. Ich möchte am liebsten auch noch mal reinschlagen, aber Gott sei Dank muss man das auch nicht
mehr. Warum machen Sie es nicht? Also
weil ich
höre gar nicht so wahnsinnig
viel. Na, Gott sei Dank, ja, weil ich das ja, das habe ich ja selber erlebt, wenn die Altvorderen dann immer kluge Ratschläge vom Sofa aus gegeben haben und alles besser wussten. Nein, das sind jetzt andere Generationen an der Regierung und die müssen ihren eigenen Weg gehen. Und natürlich, wenn ich mal gefragt werde oder privat, äußere ich mich auch kräftig, aber nicht öffentlich zur Tagespolitik, das will ich nicht machen.
Also ist auch so ein bisschen eine Unart, finden Sie, so, wo Sie als Rentner, als nicht mehr Aktiver dann hinzugehen, zu sagen, ja, das hätte da aber so und so machen müssen.
Genau, und das, was man selber alles nicht geschafft hat, dann den anderen nochmal vorzuwerfen, dass sie es nicht in 3 Tagen geschafft haben.
Also Sigmar Gabriel macht das.
Sigmar Gabriel ist ja so, wie er ist. Also so ein wirklich dynamischer Mensch schon immer gewesen und das tut manchmal aus ihm rausplatzt, das kann ich nachvollziehen. Aber ja, das, damit kann man ja auch umgehen. Aber es ist nicht meine Art. Natürlich, wenn man immer gegen etwas wäre, dann könnte man jeden Tag auch eine Headline produzieren. Mhm. Brauche ich aber nicht.
Das war jetzt eine recht diplomatische Antwort, Herr Buch. Überhaupt, also Diplomatie, Sie haben ja vor 10 Jahren freiwillig aufgehört. Sie sind ja nicht abgewählt worden als regierender Bürgermeister. War zwar keine besonders erfolgreiche Zeit, sage ich mal, in der Zeit, als Sie gegangen sind, aber so direkt bedroht waren Sie im Amt nicht. Warum haben Sie 2 Jahre vor der Wahl einfach gesagt, ich gehe jetzt, ich mag nicht mehr und ich mache auch gar keine Politik mehr?
Ja, ich bin gegen so gesetzliche Regelungen, wie lange Amtszeiten sein sollen. Ja, so wenn man 2 Perioden hat, dann ist man in der letzten auch schon lame duck. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Aber für sich selber muss man auch irgendeine Limitierung haben, weil machen wir uns nichts vor. Man macht denn vieles mit Routine, das ist gut. Wirft einen auch nicht so schnell etwas aus der Bahn, aber es ist dann eben auch Routine und das ist auch eine Gefahr und deshalb fand ich es eigentlich ganz gut, auch in der Zeit, wo nicht gerade irgendein Konflikt war oder wo jemand den Eindruck haben muss, der muss jetzt gehen oder so, freiwillig zu sagen, ich gehe und auch meinem Nachfolger noch eine Chance zu lassen, im Amt sich zu etablieren.
Gab es damals niemanden, der gesagt hat, Herr Wobereit, wir haben Sie doch für 4 Jahre gewählt. Was gehen Sie denn jetzt nach 2 Jahren? Gut, Sie waren natürlich schon 13 im Amt gewesen. Ja. Da haben viele auch gesagt, reicht jetzt auch vielleicht mal. Haben Sie vielleicht auch selber gesagt, oder?
Das habe ich selber auch gesagt, ja, weil ich auch merkte, dass man natürlich auch einen hohen Preis dafür zahlt, so ein Amt zu bekleiden. Das ist ja mit vielen Verlusten auch verbunden. Es war eine tolle Bereicherung meines Lebens, möchte ich auch nicht missen. Aber ich habe auch viel da reingegeben so und das weiß man dann auch irgendwann. Nee, Gott sei Dank haben einige auch gesagt, bleib lieber oder jetzt gerade aktuell, da höre ich öfters mal, kommen Sie bloß wieder zurück.
Ja.
Dann sage ich immer, ich bin noch zu jung, wenn ich nach Amerika gucke.
Also US-Präsident also in 10 Jahren könnten Sie vielleicht locker noch werden.
Ja, aber erst in 10 Jahren. Ne?
Wir sitzen hier mitten in Berlin auf dem Dach. Es ist strahlender Sonnenschein. Wir schauen raus gemeinsam mit Klaus Wobereit, der ehemalige Berliner regierende Bürgermeister. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Man darf ja nicht sagen Oberbürgermeister oder sowas. Das ist ja dann falsch in dem Zusammenhang.
Das wäre falsch, ja, weil Berlin der Bürgermeister eben auch Länderchef ist, also Ministerpräsident. Aber manche sagen dann regierender Oberbürgermeister. Das ist natürlich auch eine Kombination.
Gut, daran haben Sie sich wahrscheinlich gewöhnt. Aber so als Politiker, man hat das ja drin, haben wir vorhin besprochen auch schon, man bleibt das irgendwie und setzt sich auch mit dem auseinander, was gerade passiert. Jetzt haben wir irgendwie die Nachrichten gehört und da meine ich jetzt nicht die tiefgefrorenen Singvögel mit, sondern ich meine die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt heute Nacht schon rausgeleakt wurde und schon irgendwie da war, bevor und obwohl die Urteilsverkündung jetzt gerade erst läuft, wissen wir schon, diese Wahlrechtsreform wurde in Teilen gekippt. Sie sind ja studierter Jurist und in dem Zusammenhang haben Sie doch bestimmt irgendwie auch gedacht, was ist denn hier los?
Ja, also erstens, dass das bekannt wird, weil ich habe ja auch noch in der Funktion als regierender Bürgermeister auch beim Bundesverfassungsgericht Klagen ertragen. Und deshalb hat mich das absolut gewundert, weil das ist wirklich für auch Beteiligten absolutes Secret. So. Und deshalb konnten die Kommentare schon gesprochen werden. Ja, das war mal endlich mal ein Versuch, auch den immer größer werdenden Bundestag mal tatsächlich zu reduzieren. Das ist ja wahnsinnig, wie viele Abgeordnete jetzt durch die Überhang- und Ausgleichsmandate dort sich zusammensetzen. Deshalb ist es ja richtig, dass man da rangegangen ist. Natürlich war es umstritten, gerade für kleine Parteien, für die Linkspartei beispielsweise, die ja nur über die 3 Direktmandate in den Bundestag gekommen sind. Mhm. War für die elementar. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt also auch moniert und für verfassungswidrig erklärt, dass man da nur die 5%-Hürde hat, ohne andere Möglichkeiten. Da gibt es also einen Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber. Der Rest ist ja allerdings offensichtlich für rechtens befunden worden, sodass also bei der nächsten Bundestagswahl, wenn man nicht ein neues Gesetz vorher macht, tatsächlich diese Grundmandatsregelung weiter bestehen bleibt.
Finden Sie die richtig? Also diese ging es ja, diesen Teilaspekt, dass wenn man also beispielsweise mindestens 3 Direktmandate gewinnt, man dann auch mit den zustehenden Sitzen in den Bundestag einziehen darf. Sie haben es gerade genannt, die Linkspartei profitiert davon, aber was viele nicht wissen, auch die CSU in Bayern profitiert davon.
Naja, weil die natürlich die 5%-Hürde bundesweit nehmen müssen. Also in Bayern kein Problem. Aber natürlich, da sie ja nicht kandidieren gegen die CDU in den anderen Ländern, ist das immer so eine Sache. Ich hätte eher gedacht, dass die Frage, ob ein Direktmandat, ein gewonnenes Direktmandat tatsächlich nicht zum Zuge kommen kann, weil die Zweitstimmen maßgeblich sind, dass das vielleicht auch vom Bundesverfassungsgericht in Frage gestellt wird, ist aber offensichtlich nicht geschehen. Sonst hätte ich damit eigentlich leben können.
Und wahrscheinlich ist da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Was treibt Sie denn als Politikrentner sonst noch so um? Also sind Sie so ein Nachrichtenjunkie? Schauen Sie sich dann alles an und denken sich Ihren Teil? Was treibt Sie gerade so um?
Naja, zurzeit treibt mich natürlich erstmal Olympia. Das ist eine sportliche Angelegenheit. Nein, aber sonst dieser Wahlkampf in Amerika, dieses Drama um Biden, das treibt mich um. Und dann natürlich auch die Europawahl immer noch, dieser Rechtsruck, den wir auch tatsächlich in Europa in einigen Ländern zu verzeichnen haben, das erschreckt einen schon. Und deshalb ist man da natürlich immer gespannt, was passiert da.
Hm. Wenn wir mal zurückschauen, Ihr Image als Landesvater, das war ja, sagen wir mal, ein bisschen anders als das der anderen. Also Partybürgermeister, das wurden Sie ja nicht ohne Neid auch von vielen genannt und vielleicht auch nicht ohne Grund. Also jetzt mal ehrlich, wenn man jahrelang so mit dem Who is Who der Hauptstadt, Kultur, Politik und so weiter auf den Partys war und man zieht sich zurück und verschwindet dann plötzlich aus dem Zirkus, kann man da überhaupt noch existieren als ehemaliger Partybürgermeister?
Das kann man, und Party ist ja ein weiter Begriff, dass ja alles als Party bezeichnet worden, wo ein Empfang war, wo Sekt gereicht wurde. So, das ist ja Quatsch, ne? Und das ist ja überhaupt nicht immer ein Vergnügen für einen, weil das verbraucht sich ja total. Natürlich erst einmal über einen roten Teppich auch zu gehen bei der Berlinale und die internationalen Hollywood-Stars da zu erleben, das ist dann schon reizvoll, aber wenn sie das 10-mal gemacht haben, dann ist das auch wirklich nur noch Arbeit. Und dementsprechend muss man das relativieren. Nur, ich hatte ja ein Credo gehabt, dass Berlin sich auch auf seine Stärken konzentrieren muss. Und das ist die kreative Seite gewesen. Industriell hatten wir nicht mehr so viel zu bieten gehabt. Das heißt also, alles die kreativen Bereiche, die auch viele Arbeitsplätze schaffen, die nach Berlin zu holen. Und da muss man auch als regierender Bürgermeister präsent sein. Nicht nur den roten Teppich ausrollen, sondern ihn dann auch betreten, um dann auch die Gäste zu empfangen.
Ja, weil in diesem Image Partybürgermeister steckt ja auch drin, wer feiert, der arbeitet nicht. Haben wir Sie da falsch verstanden?
Mich haben Sie da nie falsch verstanden, weil jeder, der mich kannte, wusste, dass ich also, selbst wenn ich lange gefeiert habe, morgens präsent war und fit war. Und Sie sagten schon, der Aktenfresser, also ist auch legendär, dass natürlich meine Senatorinnen und Senatoren auch ein bisschen Angst davor hatten, die Besprechungen, weil ich im Detail auch sehr gut informiert war, das gehört dazu. Ich bin ja Preuße und da gehört alles zusammen. Also wer denn auch mal feiern kann, der muss aber selbstverständlich arbeiten, 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 und das steht im Vordergrund.
Die Spitznamen, die haben wir jetzt abgearbeitet, Partybürgermeister, Aktenfresser. Aber auf den Aktenfresser würde ich gerne noch mal sehr zurückkommen, weil was ich auch mal über Sie gehört habe, ist, daneben, dass Sie sehr akribisch sind und immer sehr gut informiert waren, wenn es darum ging, Sachthemen zu bearbeiten, dass Sie auch ziemlich misstrauisch sind.
Echt? Wer hat das gesagt?
Weiß ich nicht mehr.
Also misstrauisch würde ich das nicht nennen, aber natürlich Kontrolle kann auch mal nicht schaden.
Ja, also Sie würden sich nicht als misstrauisch bezeichnen, weil meine Frage wäre, jetzt gibt es dieses Misstrauen immer noch.
Nee, also misstrauischer Mensch bin ich eigentlich nicht. Nee, ich bin offen und jeder kriegt erstmal einen Vorschuss. Aber natürlich, irgendwann musst du auch mal sehen, kommt da eine Leistung oder nicht, wenn man das als misstrauisch bezeichnet. Das würde ich also so nicht machen. Glaube auch nicht, dass es zutrifft.
Ging Ihnen das manchmal auf den Keks? Weil ich hatte so den Eindruck, dass wenn man jetzt so der Partybürgermeister ist und so als locker gilt, dann mögen einen zwar alle, aber alle denken auch, sie könnten Witze mit einem machen und locker mit einem sein. Das will man ja eigentlich gar nicht immer.
Nö, da war trotzdem immer noch eine Distanz und das ist auch gut so, würde ich sagen. Das gehört auch dazu, Respekt und ja manchmal auch eine Distanz zum Amt. Aber es muss auch nicht so sein, dass sich da keiner an dich rantraut, ja, oder dass du so eine Aura hast, ja, don't touch me, und so völlig entfernt, abgehoben. Nee, das mag ich nicht, das ist auch nicht meine Art.
Wenn Sie jetzt so über die Politik nachdenken, weil so, also ich habe so das Gefühl, Sie sind so dazwischen, sind ganz froh, jetzt raus zu sein, aber halten auch gerne so mal die Nase rein, was so passiert überhaupt. Ist es irgendwie am Ende des Tages eigentlich so ein schmutziges Geschäft, die Politik? Ich erinnere mich an die Gemengelage, als Sie regierender Bürgermeister wurden. Also nicht, dass ich mich persönlich besonders gut daran erinnern würde, da war ich noch zu jung. Aber mitten in der Bankenkrise in Berlin, es gab eine Bankenaffäre, muss man ja sagen, als Sie dann ja ziemlich unerwartet regierender Bürgermeister wurden. Da haben Sie ja schon mal gemerkt, das ist ein krasses Geschäft, Politik.
Ja, krass und auch nicht einfach, aber natürlich ein ganz notwendiges. Und ich glaube, der Stellenwert von Politik und Politikerinnen und Politiker wird in Deutschland also nicht hoch genug bewertet, weil das ist in der Tat ein Knochenjob und er muss gemacht werden. Und ich sage auch immer, jeder, der da so klug weiß, was da alles falsch läuft. Man kann sich engagieren in den demokratischen Parteien, sollte man das tun. Man sollte in Bürgerinitiativen und in anderen Aktivitäten sich zeigen als aktiver Bürger, Bürgerin. Und das kann man machen, ja. So, also, aber so dass die Politik immer so abgetan wird als das Letzte im Ranking von Berufen, das finde ich völlig unangemessen. Mhm.
Schauen wir mal zurück, 13 Jahre, da passiert viel in einer Stadt und Sie haben die Stadt, so wie sie heute ist, in den Nullerjahren tatsächlich und auch in den beginnenden Zehnerjahren ziemlich mitgeprägt. Also wenn Sie jetzt mal so auf Ihre Amtszeit zurückschauen, gibt es da so Sachen, an die Sie besonders denken, wo Sie sagen, ja, das war vielleicht ein wichtiger Punkt?
Ja, insgesamt so einen Mentalitätswechsel auch in der Stadt herbeizuführen. Wir waren aus den alten Zeiten der geteilten Stadt, sowohl im ehemaligen Ostteil der Stadt wie im Westteil der Stadt, ja eine Stadt, die sehr stark auf Subventionen angewiesen war. Also die Hälfte des Haushalts kam aus Bonn damals immer, konnte man anpassen. Oder die Hauptstadt der DDR wurde natürlich gepampert von dem Regime. Das war auf einmal weg. Und innerhalb von 3 Jahren hat diese Stadt 300.000 industrielle Arbeitsplätze verloren. Das zu kompensieren war eben überhaupt nicht leicht. Und die Berlin-Subvention ist dann gestrichen worden, zu Recht. Aber man hätte vielleicht eine längere Übergangsphase haben müssen. Mhm. Und deshalb dann mal zu sagen, davon muss man sich befreien. Man muss auch sagen, wir können auch selber uns helfen. Und nicht nur mal sagen, jetzt sollen mal die Menschen in Baden-Württemberg oder in Bayern uns helfen. Sondern wir müssen selber unseren Beitrag auch leisten. Und das, was wir vielleicht gemacht haben zu alten Zeiten, weil wir Frontstadt waren, das muss man anpassen an die Realitäten auch im Rest der Bundesrepublik.
Aber wenn man jetzt mal nimmt, Stichwort Ursache und Wirkung, wenn Sie jetzt darauf zurückschauen, weil das, was Sie damals vielleicht etabliert haben, das greift ja jetzt. Sie haben vorhin den Rechtsruck angesprochen. Sehen Sie da manchmal zurück und denken, ah, das und das hätte ich vielleicht anders anpacken müssen, beziehungsweise Wirtschaftskraft. Sind Sie jetzt da mit Berlin, wo Sie gerne gehabt hätten, dass Sie sind?
Also wir waren ja deutlich auf einem besseren Weg und das hat sich auch gezeigt. Die Einnahmesituation hatte sich auch verbessert gehabt vor der Pandemie. Und insofern hat das auch gewirkt, was wir da auch schmerzlich gemacht haben. Rechtsruck ist ja zu meiner Zeit Gott sei Dank noch nicht so groß gewesen. Aber das ist natürlich eine Gefahr für unsere Demokratie.
Ja, aber ich sage ja Ursache und Wirkung, Herr Wobereit.
Ja, aber
das ist
ja
immer ein bisschen im Nachgang.
Ja,
jetzt geht es gar nicht darum, Entschuldigen zu finden, aber dass Sie so nachher sagen, ach, vielleicht waren wir hier an der Stelle irgendwie doch zu moderat oder hätten vielleicht an anderen Stellen anders agieren müssen.
Ja gut, das kann man im Nachhinein ja immer sagen, dass wer macht alles immer richtig. Aber da so eine Wirkung zu meiner Amtszeit mit dem Rechtsruck, da sehe ich überhaupt gar keinen Zusammenhang. Da müssen alle Demokratinnen und Demokraten also aufstehen und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, weil da sind Kräfte am Werk, die unsere Demokratie gänzlich in Frage stellen und die persönliche Freiheit von vielen Menschen auch, nicht nur von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sondern auch von vielen, vielen Deutschstämmigen, die werden alle in Frage gestellt und dann teilweise von ihnen auch noch gewählt. Das kann nicht sein.
Viele wundern sich, ob dieser Tendenzen, gehören Sie da auch dazu? Also hätten Sie das gedacht während Ihrer Amtszeit, dass es irgendwie, dass Sie mal sitzen würden in einer Radiosendung beim Südwestrundfunk und über sowas reden müssen?
Naja. Also wenn man ein bisschen realistisch ist, dann weiß man, dass in jeder Gesellschaft so ein Potenzial von 20% ungefähr da ist. Das war schon auch die ganze Zeit so. Aber wie es sich artikuliert und wie es nach oben kommt, das ist in der Tat neu. Mhm. Ja, Ich habe gedacht, die Menschen wären klüger in der Welt.
Wir sitzen auf einer wunderschönen Dachterrasse mit Klaus Wowereit, der hier neben mir sitzt, von der Sonne beschienen, mit einem Blick über seine Stadt, denn er hat sie 13 Jahre lang als regierender Bürgermeister repräsentiert von Berlin. Herr Wowereit, wenn Sie jetzt so schauen, ich meine, das ist ja wirklich grandios. Also wir haben hier diesen Blick bis zum Fernsehturm rüber. Wie gucken Sie heute auf Ihre Stadt, so 10 Jahre nach Ihrem Abgang?
Ja, doch mit Stolz. Diese Stadt hat sich entwickelt und worauf ich Wert gelegt habe, dass wir auch international offen sind, dass wir eine vielfältige Stadt sind, dass wir ein Klima vor allen Dingen auch in der Stadt haben, was liberal ist. Das muss aber jeden Tag gelebt werden. Das kann man nicht einfach nur erklären, sondern das muss da sein durch die Bevölkerung. Das hat ein paar Risse bekommen, aber insgesamt glaube ich, ist das eine tolle Stadt.
Ein bekannter Kulturmanager, der aus dem Südwesten stammt, also aus Baden-Württemberg, und der auch lange hier in Berlin ein großes Festival geleitet hat, der sagte mir, als ich ihm erzählte, dass Sie, Herr Wowereit, heute hier sind, der hat gesagt, wir beide haben etwa zur gleichen Zeit unsere Ämter in Berlin übernommen und die, Zitat, dunkle Tristesse der Jahrhundertwende etwas versucht aufzuheitern. Können Sie sich da auch noch dran erinnern?
Das war Dieter Koslik von der Berlinale und ja, natürlich, war toll. Wir sind tatsächlich parallel so ins Amt gekommen und Dieter Koslik mit seiner ihm eigenen Art hat es geschafft, auch die Berlinale wieder sehr international aufzustellen. Auch tatsächlich nicht in Konkurrenz zu treten, jetzt mit Cannes oder mit Hollywood, aber einen ganz eigenen Charakter dieser Berlinale zu entwickeln, das hat er toll gemacht.
Was viele nicht wissen, Sie waren ja parallel auch Kultursenator, also ich glaube nicht die ganze Zeit, so jetzt fliegen hier meine Karten durch die Gegend, selber schuld, wenn ich
das Sie nicht festhalte. Das wird ein neues Interview werden, ne?
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll, Herr Wowereit, helfen Sie mir bitte. Sie waren ja auch parallel Kulturbürgermeister und viele haben ja gesagt, der setzt sich so für die Kultur ein, der Wowereit. Sind Sie da auch jetzt schmerzlich vermisst worden? Haben Sie da noch Kontakt? Weil Berlin hat sich ja vor allem nicht zuletzt durch Ihren Ausspruch arm, aber sexy so als kreative, coole Stadt etabliert.
Ja, ich habe noch sehr viel Kontakt und gehe auch regelmäßig selber in die Berliner Kulturlandschaft. Ich genieße das auch und tatsächlich, die Kultur ist ein Asset für diese Stadt. Viele sagen ja immer, ja, it's nice to have, aber ist nicht so wichtig. Nein, das ist für so eine Stadt wie Berlin ganz, ganz wichtig. Viele Unternehmen auch kommen nur hierher, weil man auch ein kreatives Umfeld hat. Gerade die ganze IT-Branche, die Start-ups, das sind heute alles Zehntausende von Arbeitsplätzen, die da mittlerweile geschaffen worden sind. Die wären nicht gekommen, wenn hier nicht auch ein attraktives Umfeld, kulturelles Umfeld da wäre. Also das ist ganz wichtig für Berlin.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, das, was damals etabliert wurde, auch in den Nullerjahren, hat dazu geführt, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen nach Berlin kommen wollten, weil es war ja so wahnsinnig cool. Und dann wurde plötzlich der Wohnraum, als Sie angefangen haben, standen, glaube ich, 150.000 Wohnungen in Berlin leer. Davon kann man inzwischen nur noch träumen. Die Mietpreise sind explodiert und viele sagen, die hier früher die tollen Räume hatten und deswegen in die Stadt gekommen sind, die können hier gar nicht mehr existieren.
Das ist leider richtig. Da muss man gegensteuern. Das ist natürlich begrenzt, weil es teilweise bundesgesetzliche Regelungen, was Mietpreisbindungen und so weiter anbelangt. Und es muss gebaut werden. Es muss einfach mehr zur Verfügung gestellt werden. Das ist heute nicht so leicht, weil die Zinsen wieder hochgegangen sind, die Baupreise insgesamt sich verteuert haben. Berlin macht natürlich eine Entwicklung nach, die in München, in Stuttgart, in Hamburg, in anderen Städten Deutschlands schon längst da waren. Aber trotzdem muss man für die Menschen einen bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Aber hätte man das in Berlin sich nicht sparen können? Man hat doch gesehen, dass in Hamburg, München, Stuttgart und überall die Wohnungen viel zu teuer sind.
Das
hätte man doch in Berlin
ja, das
die
wir
einmalige
ja.
Chance gehabt, ja, das mal anders zu machen.
Ja, hatten wir doch aber auch. Das war natürlich geschuldet durch die Mietpreisbindung im Westen oder durch den festgelegten Mietzins im Osten. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wir hatten 150.000 leerstehende Wohnungen gehabt und eine Miete, weiß ich was, die im Schnitt 4 Euro war. Das ist vorbei. Und deshalb, es muss gebaut werden. Es hilft nichts jetzt zu sagen, jetzt muss ich die großen Wohnungsunternehmen da enteignen, das kostet Milliarden, die müssen investiert werden in Neubau.
Das stand zur Debatte, da gab es einen Volksentscheid, der aber nie umgesetzt wurde vom Berliner Senat. Finden Sie das richtig, dass man so einen Volksentscheid einfach ignoriert?
Naja, man ignoriert ja nie einen Volksentscheid, aber natürlich ist der Unterschied zu einem Entscheid, der getroffen wird, natürlich, dass man das auch in praktisches Handeln umsetzen muss. Da ist der Senat noch dabei, also das war nicht zu meiner Zeit, sondern danach. Aber es muss gebaut werden und vor allen Dingen bezahlbaren, also für Studentinnen, Studenten, für Rentnerinnen, Rentner, da so Schwerpunkte zu setzen, bevor man da meint, also wieder alles lösen zu können.
Ja, also was in Ihrer Amtszeit aber fiel zum Beispiel, war die Bewerbung für die Olympischen Spiele. Da sind Sie damals 2014 bei der nationalen Ausscheidung Hamburg unterlegen. War das bitter?
Da war ich, glaube ich, nicht mehr im Amt, ne? Oder war ich dann noch im
Naja,
Amt?
Aber Sie haben es vorbereitet, würde ich sagen. Weil man kann ja von hier aus auch das Olympiastadion.
Ja, nee, also Berlin ist eine Sportstadt. Also wir haben so viele internationale Wettbewerbe und wir haben die Städten auch dazu. Berlin ist auch eine gute Stadt für Olympia. Deshalb unterstütze ich jetzt auch, wenn für 2040 die Bundesregierung sagt, wir wollen Deutschland wieder positionieren.
Also sind Sie nicht für 36? Finden Sie das auch ein bisschen geschmacklos?
Nee, das finde ich, aber ich finde es auch nicht ein Asset, dass man sagt, deshalb kann man eher eine Bewerbung erfolgreich gestalten. Das Problem ist bei diesen großen Spielen, das IOC guckt oft nur nach dem Geld. Und das ist fatal. Und in Deutschland war eine Situation, dass hier Hamburg und Berlin aufeinander gehetzt worden sind. Wenn der deutsche Sport sagt, Hamburg ist die Stadt, dann macht Berlin da natürlich auch mit. Aber ich denke, mit unserer Hauptstadt haben wir auch gute Chancen und dann sollte man die auch nutzen.
Aber wenn man sagt, also Berlin hat eigentlich schon eine totale Überfüllung, ist viel zu teuer geworden, dann braucht man doch jetzt wirklich als allerletztes noch die Olympischen Spiele. Die verstärken es ja noch weiter.
Ja, es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht ja auch um Deutschland und Deutschland zu präsentieren. Und wir haben gesehen, was alleine bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 da war. Wir haben es bei der Europameisterschaft Fußball jetzt auch gesehen, dass das auch fürs Image Deutschlands in der Welt und damit wiederum auch für Reinvestitionen in Deutschland durchaus ein Asset ist. Und das sollte man auch nutzen.
Neben mir sitzt ein Mann, der war schon auf dem Cover des Time Magazines und jetzt ist er hier auf der Dachterrasse des RBB, sitzt neben mir. Wenn man das mal so überlegt, Herr Wowereit, wenn Sie mal auf dem Time Magazine waren, jetzt müssen Sie hier neben mir sitzen, dann denken Sie vielleicht manchmal so, ach, der große Glanz, der war schon schön.
Na, es gibt immer noch Steigerungen, wie man sieht. Also was ist das Time Magazine gegen SWR1?
Danke dafür. Kann man von
das
hier
war der
aus
Werbeblock, ne?
Ja, der ist jetzt aber vorbei. Kann man von hier aus eigentlich den BER sehen?
Da müssen Sie da hinten lang gucken. Nee, das sehen Sie nicht.
Ist vielleicht auch schöner jetzt, wenn wir drüber reden, weil, Herr Wowereit, ich glaube, der BER, da gab es einen Moment in Ihrer Karriere, den Sie nachher oft als den Tiefpunkt bezeichnet haben, nämlich der Tag, an dem Sie zum ersten Mal die Eröffnung verschieben mussten, und zwar als alle Einladungen schon verschickt waren. Das war 2012.
Nein, das war leider nicht zum ersten Mal, sondern das war dann auch schon zum wiederholten Mal. Ja, das war wahnsinnig. Das hätte ich auch nicht geglaubt, je näher der Eröffnungstermin kam und alle Bedenken ausgeräumt worden sind durch die Experten und noch Kommissionen eingerichtet worden sind, um das sicherzustellen. Ja, da ist ein absoluter Tiefpunkt. Ja.
Sie waren unheimlich beliebt in den Nullerjahren. Sie sind hier dreimal wiedergewählt worden. Und haben unterschiedlichste Konstellationen politisch geführt. Hat Sie der BER dann am Ende Ihr Image gekostet, würden Sie das so sagen?
Das würde ich so nicht sagen, weil das ist ein Teil meines politischen Lebens. Stehe ich auch zu, da kann man sich auch nicht wegstehlen. Das ist nicht ein Glanzstück gewesen insgesamt, aber es ist nur ein Teil. Und ich glaube, dass, wenn man heute die Berliner und Berliner fragt oder andere, da gibt es auch andere Teile in meinem politischen Leben, die noch dominierend und auch vorhanden sind.
Ja, fühlen Sie sich da eigentlich ein bisschen auch mit Stuttgart verbunden?
Naja, gut.
Wir haben in Stuttgart 21 und Sie haben den BER und das hat man nicht selten miteinander verknüpft.
Ja, und wir hatten die Elbphilharmonie.
Ja. Das Dreieck des Versagens, hat man oft dazu gesagt.
Ja, es gibt ja öfters, wenn bei öffentlichen Bauten Verzögerungen oder Kostensteigerungen. Das hat mich nicht froh gemacht, wenn das woanders auch passiert ist. Nur war manchmal, wenn die Häme denn doch sehr deutlich war, gegenüber Berlin ist ja manchmal die Häme sowieso immer ganz groß. Mhm. Dann habe ich gedacht, guckt auch mal vor eurer eigenen Haustür. Und dann habt ihr einen Grund, auch vielleicht ein bisschen demütiger zu sein.
Ja, wie stehen Sie denn heute zu solchen Großprojekten? Also wenn Sie jetzt sehen, Stuttgart 21, die Eröffnung verschoben, kein Mensch weiß, wann es losgeht. Als Sie damals zum wiederholten Male, wie wir jetzt gelernt haben, 2012 die Eröffnung des BER verschoben haben, da hat das nochmal 8 Jahre gedauert. Am Ende hat es Ihr Nachfolger eröffnen dürfen, Michael Müller, und bei der Eröffnungsfeier haben Sie gefehlt. Also das merkt man, das schmerzt Sie bis heute.
Das schmerzt auch, das ist völlig richtig. Aber auf der anderen Seite, wir brauchten auch einen neuen Flughafen. Der ist ja schon auch viel zu spät entschieden worden. Das war dann 1996 der sogenannte Konsensbeschluss, dass man Tempelhof und Tegel zumacht und in Schönefeld da neu baut. Das brauchte die Hauptstadt. Und wir leiden ja heute immer noch darunter, nicht, dass wir keinen Flughafen haben, sondern dass wir die internationalen Direktverbindungen nicht haben. Die sind dann in München und in Frankfurt. Das geht Stuttgart ja leider genauso. Oder Hamburg oder Düsseldorf, das ist konzentriert von der Lufthansa eben auf München und auf Frankfurt.
Ja.
Und die fiedern dazu, die müssen alle zubringen und Lufthansa lässt Berlin ein bisschen links liegen. Das ist nicht schön.
Aber sind Sie denn jetzt glücklich mit diesem Flughafen oder ist der, also, der Spaß gründlich verdorben worden?
Nö, also ich sag mal, der Flughafen ist funktional, dann muss man mal vorsichtig sein, weil natürlich manchmal Probleme gibt mit der Gepäckabfertigung, aber wie bei vielen, wir haben heute unheimliche Probleme immer noch mit Personal, Neues zu bekommen, Effektives zu bekommen, und man muss auch mal die Diskussion führen, wenn ich für 50 Euro fliegen will in Europa und dann mich wundere, dass ich ein bisschen auf dem Gepäck warte, dann stimmt ja irgendetwas nicht in der Relation, weil das muss alles bezahlt werden.
Ja, aber hätten Sie den Karren vielleicht auch selber aus dem Dreck ziehen können, damit ein bisschen zu früh aufgegeben, vielleicht auch mit dem BER?
Nee, das hat ja damit dann nichts zu tun gehabt. Der BER damals, als ich zurückgetreten bin, war ja dann in dem Sinne aus den Schlagzeilen. Das Schlimme ist ja, wenn Sie denn mal, wenn vielleicht 3 Monate weitergebaut wäre ohne Probleme, dann wäre es vielleicht nicht eine langjährige Zeit geworden. Aber das sind Details, die muss man dann im Einzelnen betrachten. Aber es hat schon absolut geschmerzt.
Herr Wobereit, kommen Sie noch mal vorbei morgen zuhören oder wie sieht's aus?
Also zuhören, aber von zu Hause.
Von zu Hause, sehr schön. Sind Sie etwa regelmäßiger SWR1-Hörer?
Nee, muss ich ehrlich sagen, wenn ich...
Hätte ich mal lieber nicht gefragt.
Nee, na wieso? Naja, wenn man in Baden-Württemberg ist, dann natürlich ja, aber in Berlin nicht.
Ja, wir sprechen mal ganz kurz über Ihre Partei, über die SPD, wenn Sie da...
Oh, das ist ja auch ein tolles Thema.
Wollen Sie nicht oder doch, sollen wir was anderes reden?
Natürlich.
Naja, also wenn ich jetzt so über die SPD nachdenke, Herr Wobereit, das ist ja Ihre Partei und Sie haben vor 2 Jahren 50-jähriges Jubiläum gefeiert in der SPD-Mitgliedschaft. Sie sind seit 72 Mitglied. Wenn Sie da heute drauf schauen, weil ich habe hier eine Frage zum Beispiel von Jürgen Pipier, der kommt aus Ravensburg, das ist in der Nähe vom Bodensee für Sie. Mhm. Und also... Er möchte gerne wissen, da geht es jetzt um die Ausweitung, das ist was anderes, aber Olaf Graul aus Leichingen, der fragt, hat es Sie nie interessiert, in der Bundespolitik mitzuwirken?
Na, ich war ja in der Bundespolitik auch beschäftigt, 4 Jahre lang stellvertretender Parteivorsitzender der Bundespartei. Dadurch, dass ich Ministerpräsident war, war ich auch in meinem Präsidium vertreten, auch in der Zeit davor und danach. Ich war aber immer in Berlin so. Und natürlich kam dann immer die Frage bei Talkshows, Lanz oder so, wollen Sie Kanzler werden oder so. Das stand nicht an.
Ja, für viele waren Sie ja so ein bisschen der heimliche Kanzlerkandidat. Ich weiß nicht, ob das zu BER-Zeiten, als es dann schief ging, auch noch der Fall war. Aber jedenfalls, wenn man jetzt mal schaut, also wir haben historisch niedrige Umfragewerte, kann man nicht schönreden. Im Osten Deutschlands geht man in Richtung Bedeutungslosigkeit an mancher Stelle. Wir haben einen unbeliebten Kanzler, Olaf Scholz. Also merken die das nicht bei der SPD oder was ist da los?
Wir merken das schon, aber wenn es so einfach wäre, Antworten zu geben und alles neu zu machen oder anders zu machen und dann auf einmal ganz erfolgreich zu sein, na, dann würde man es ja machen. Wir haben eine schwierige Situation, wir haben eine ganz andere Parteienlandschaft als noch zu meiner Zeit. Wir sehen, wie schnell Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis nach oben gekommen ist und die wird auch jetzt bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland sicherlich gute Ergebnisse einfahren. Das wird jetzt ganz kompliziert mit den Regierungsbildungen. Die SPD steht ja für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit. Aber wenn die Menschen andere Parteien wählen, dann haben wir Schwierigkeiten, das zurückzuerobern.
Ja, aber das Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel geht doch in eine Lücke rein, die die SPD irgendwo hinterlassen hat. Also, oder auch die SPD irgendwo hinterlassen hat. Also, wenn man jetzt mal an die stolze Partei von Willy Brandt denkt, den Sie selber mal als Ihr politisches Vorbild bezeichnet haben.
Immer noch.
Warum verliert die SPD ihren Rückhalt in der Bevölkerung? Also hat man da die Klientel, die eigene, aus dem Blick verloren?
Naja, erstens, wie gesagt, der Markt ist umstrittener. Es gibt viel mehr Player da, spätestens seitdem die Grünen da waren und dann die Linkspartei, jetzt Sarah Wagenknecht und natürlich auch die AfD. Das ist schwieriger geworden und dann natürlich muss die SPD versuchen, so glaubwürdig wie möglich, die Themen eben soziale Gerechtigkeit weiter zu etablieren und dafür auch zu stehen. Da haben wir mit der Hartz-IV-Diskussion, die es damals gab, natürlich Terrain verloren. Und das ist ganz schwierig, das aufzuarbeiten. Ja, und natürlich brauchen wir auch einzelne Persönlichkeiten, die in der Lage sind, auch über die Parteigrenzen hinaus Menschen an die SPD zu binden und zu ziehen.
Wo sehen Sie die?
Ja, das ist natürlich schwierig. Olaf Scholz hat natürlich ein Problem, seine Politik, die ich für weitestgehend richtig halte, zu erklären. Er muss da ein bisschen mehr tun, damit auch Empathie mal rüberkommt. Und das, was er aus meiner Sicht zu Recht ja auch macht, wirklich dann nicht nur zu sagen, jetzt machen wir das so, sondern auch die Leute mitnehmen. Das ist ein Defizit und da muss er dran arbeiten.
Er hat ja schon gesagt, er will wieder antreten. Das hat er neulich mal ohne Not im Sommerinterview gesagt. Ist das in der SPD überhaupt mehrheitsfähig?
Das ist mehrheitsfähig. Natürlich, wenn der amtierende Kanzler wieder für eine erneute Kandidatur bereitsteht, dann müsste schon sehr viel passieren, dass das nicht dann umgesetzt wird. Hm. Aber es muss eben, das werden wir bei den Landtagswahlen sehen, danach auch nochmal eine Analyse gemacht werden, eine tiefgreifende, was muss die SPD dann bis zur nächsten Bundestagswahl auch anders machen, sowohl im persönlichen Erscheinungsbild wie auch in der Programmatik.
Ich bin schwul und das ist auch gut so. Mit diesem Satz hat Klaus Wowereit ein bisschen auch jüngere Geschichte geschrieben, zumindest für die Freiheit von Politikschaffenden. Sie, Herr Wowereit, waren der erste Spitzenpolitiker in dem Sinne, der das Coming-out gemacht hat. Wie viel Rücklauf hat dieser Satz für Sie? Also ist das vielleicht, es gibt ja auch noch arm, aber sexy, aber der hat sich irgendwie so ein bisschen über die Zeit abgelaufen, der Satz. Ist das so der zentrale Satz für Sie?
Also arm, aber sexy hat sich noch nicht abgelaufen, das kommt immer wieder vor. Aber nee, das war für mich persönlich natürlich, mein Coming-out war elementar. Und nicht nur für mich, sondern für Generationen und war auch ein Dammbruch für die gesamte Politik, zumindest in Deutschland. Und Ole von Beust und Guido Westerwelle hatten es danach ein bisschen schwieriger gehabt, wie sagen Sie es, haben es dann aber gemacht und damit war das dann auch für den politischen Bereich durch. Wir haben aber gerade mit Ralf Schumacher gesehen, dass es ja noch Bereiche gibt, wo das absolut immer noch die Sensation darstellt. Ja, da waren ja wochenlang waren jetzt die Zeitungen voll damit. Dann sieht man wieder, dass es noch nicht selbstverständlich ist. Und wir hatten gerade Europameisterschaft Fußballherren. Mhm. Da ist außer Hitzlsperger nach seiner aktiven Zeit ja auch nicht viel geschehen. Also da ist noch viel zu tun.
Ja, das sieht man auch an den Reaktionen, die ein Ralf Schumacher da leider erleben musste. Manche versuchen ihn ja so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Das ist gar nicht so einfach bei Klaus Wowereit. Also ein SPD-Senator, jetzt fragen Sie mich bitte nicht welcher, hat mal über Sie gesagt, Wowereit ist eiskalt, der tritt einem absichtlich auf den Fuß und strahlt einen dabei an. Schreibt Sie das als aktiven Politiker ganz gut?
Das würde ich natürlich bestreiten, also sofort. Nein, man muss natürlich auch eine Härte haben. Also nur mit Nettigkeiten kommt man da nicht weit, das geht auch gar nicht. Aber wenn man das dann missversteht, das kann dann mal passieren, aber das ist sonst
nicht. Aber man kommt nicht so leicht an den Klaus Wowereit ran. Also ich habe das Gefühl, da ist so eine Art Pokerface da. Das ist zwar auf der einen Seite sehr freundlich, aber auf der anderen Seite auch wahrt es eine bestimmte Distanz. Ist das so ein ist das so ein Panzer, den man sich als Politiker einfach zulegen muss? Gerade als Spitzenpolitiker?
Nein, panzerweise nicht, aber man braucht natürlich eine dicke Haut, weil dazu ist das Geschäft zu rasant und natürlich auch sehr persönlich. Also da braucht man schon eine dicke Haut, die man sich im Laufe der Zeit auch erwerben muss. Sonst wird man da Schwierigkeiten haben. Also zu Sensibelchen darf man auch nicht sein.
Hm. Wo haben Sie denn so Ihren sensiblen Punkt?
Den verrate ich natürlich nicht öffentlich, das ist doch völlig klar.
Ja, aber es gab natürlich viele Punkte in Ihrem Leben, wo es auch schwierig war. Also Sie sind zum Beispiel mit vielen, vielen Geschwistern aufgewachsen, im Grunde in einfachen Verhältnissen. Ich glaube, Sie waren das fünfte von fünf, haben große Brüder, zwei Stück, und große Schwestern, auch nochmal zwei Stück. Und Sie sind im Grunde von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden. Wie sehr hat Sie das geprägt?
Das hat mich sehr geprägt. Das war nicht leicht. Das war eine Zeit auch, wo ja nicht selbstverständlich war, dass meine Geschwister zum Gymnasium gegangen sind. Ich war der Erste und der Erste, der studiert hat. Also das war überhaupt nicht weit. Aber es zeigt auch, dass es damals jedenfalls ging, einen Aufstieg auch zu machen. Das ist entscheidend. Es muss aber auch der Wille da sein. Also natürlich bei den älteren Generationen, die das mit ihren Kindern dann auch machen, sich kümmern. Das war bei mir Gott sei Dank der Fall. Aber man muss auch selber den Willen haben und sich dann auch tatsächlich dafür anstrengen. So einfach von alleine kommt das dann nicht.
Sie sind ja ein sehr stetiger Mensch, glaube ich. Ne? 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft, 13 Jahre regierender Bürgermeister. Und Sie waren auch, bis Ihr Lebenspartner leider vor 4 Jahren verstorben ist, Jörn Kubicki, viele, viele Jahre mit dem zusammen. Mhm. Kann man Sie so als ganz, ganz stetigen Mensch, also Sie sind nicht so schnell weg, oder?
Nee, ich bin eigentlich wirklich treu, vielleicht auch konservativ in bestimmten Bereichen.
Zum Beispiel?
Naja, konservativ, dass ich eben also auch festhalte an dem Guten, was da ist und nicht einfach den Wechsel. Nee, das ist schon ein Teil, ja, ganz wichtig.
Ja, dieser Tod von Jörn Kubicki, Ihres Lebenspartners, der hat Sie schwer getroffen, das kann ich mir vorstellen. Wie hat sich denn Ihr Leben seitdem verändert? Leben Sie jetzt alleine?
Ich lebe alleine und es hat sich natürlich total verändert. Ich meine, es ist ein Schicksal, das war jetzt mit der Pandemie zusammenhängt. Das war furchtbar, ja, aber und ist immer noch furchtbar. Aber damit muss man zurechtkommen, müssen Millionen andere Menschen auch zurechtkommen. Trotzdem verändert sich das Leben total, wenn der vertraute Partner nicht mehr da ist und man nach Hause kommt, ist keiner da, mit dem man sich austauschen kann. Ich habe einen großen Freundeskreis, Bekanntenkreis, ich will da jetzt nicht klagen. Aber es ist schon was anderes, ob man alleine da steht oder auch eine Verantwortung hat für einen anderen Menschen oder für andere Menschen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Verantwortung nicht habe. Und ja, das ist ein total anderes Leben.
Wo tragen Sie gerne, also wo würden Sie denn gerne Verantwortung jetzt
übernehmen? Ja, einfach für alles. Ja, na, für den Menschen, den man liebt, oder können auch mehrere sein, also Eltern oder Geschwister. Das ist dann schon etwas, was einem sehr, sehr fehlt. Und das möchte ich auch sagen. Aber ja.
Haben Sie es irgendwie kompensiert?
Das kann man nicht kompensieren. Das ist, da bin ich vielleicht jetzt auch schon zu alt, aber ja. Es ist so. So muss man mit zurechtkommen, hat aber auch eine Weile gedauert. Und ja, wie gesagt, das ist ein Schicksal, was leider viele Menschen haben. Aber ich habe auch viele Menschen gehabt, die mich in dieser schwierigen Zeit begleitet haben. Auch die Familie von Jörn, auch ein Gruß an Heike und Volker, die hören jetzt zu.
Aus Süddeutschland nehme ich
auch. Aus Schwäbisch Hall. Ja. Und das hat geholfen.
Sie versuchen dieses Loch offensichtlich auch nicht mit Politik zu füllen, weil wenn ich Sie jetzt hier so sitzen sehe, sehe ich keinen ex-regierenden Bürgermeister, der kurz vor seinem politischen Comeback steht. Oder habe ich mich da getäuscht?
Das weiß man ja natürlich nie. Man soll das immer offen lassen. Aber nee, das habe ich gar keinen Gedanken daran. Ich werde nach der Sendung jetzt zum Golfplatz gehen und tatsächlich dann ein bisschen Sport machen. Das ist auch eine Perspektive.
Und damit würde ich sagen, entlassen wir Sie auch dahin. Klaus Hobereit, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1. Leute, schön, dass wir hier zusammen sitzen konnten.
Danke, liebe Grüße.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.